Hey Leute, willkommen zu einer neuen Runde Freisprech, also Freischnauze über alles sprechen, was uns bewegt. Vielen, vielen Dank erstmal für das tolle Feedback, das ich von euch bekommen habe. Und wer mich jetzt immer noch nicht kennt, ich bin Antje Nicola Mönning, Schauspielerin, Produzentin und Komponistin beim WTP-Kollektiv, mache also hauptsächlich Filme, wenn ich nicht gerade unterwegs bin, um mich mit Menschen zu unterhalten, wie zum Beispiel für diesen Podcast oder für mein Buch Nicht Normal ist ganz normal. Das war eine Reise in die Welt der Sexualität jenseits der Norm, quasi also ein Blick hinter die Gardinen der Schlafzimmer in Deutschland. Und eine Person, mit der ich mich für dieses Buch unterhalten habe, war Jones vom Rein und Raus Podcast. Dazu werdet ihr in dieser Folge noch mehr erfahren. Ich habe mich mit Jones und Kat vom Rein und Raus Podcast getroffen und wir reden heute über offene Beziehungen, über Eifersucht und den Umgang damit, aber auch über Liebe und Vertrauen, über Möglichkeiten, eine erfüllte und glückliche Partnerschaft zu führen und überhaupt ein erfülltes Sexleben zu haben. Also viel Freude beim Zuhören. Hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin heute in der Rein- und Raus-Welt und zwar mit Kat und Jones zusammen. Und ich freue mich total. Es wird für mich auch eine Premiere zum ersten Mal, dass ich mit zwei Menschen gleichzeitig spreche. Aber wir kennen uns schon total lange, denn ich habe vor Jahren schon mal beim Rein- und Raus-Podcast ein Interview gegeben und seitdem sind wir in Kontakt geblieben. Und zwar wirklich immer mal wieder haben wir uns irgendwie über dieselben Themen unterhalten, sind uns zufällig virtuell in der Netflix-Dokumentation begegnet. Wie heißt du noch, Jones?
Wieder Risky Business. Ja.
Ah ja, Risky Business. Genau, Netflix Korea. Und habe festgestellt, dass die Welt irgendwie doch klein ist. Ja. Vor allen Dingen, wenn man sich eben mit dem Thema Sexualität beschäftigt. Denn da stößt man ja doch immer wieder auf die gleichen Fragen, auf die gleichen Themen und deswegen freue ich mich heute sehr, mit euch zu sprechen und begrüße euch jetzt einfach mal. Hallo.
Ja, hi.
Hi.
Danke für die Einladung.
Ja, ich habe mich natürlich besonders auf Kats Stimme gefreut.
Das tun sie alle.
Gut, danke. Ja. Hi.
Ja, die habe ich schon in meinem Buch erwähnt, denn das muss man auch noch dazu sagen. Jones war ja auch schon Gesprächspartner für mein Buch. Also beide, aber natürlich ging es da auch so ein bisschen um die Geschichte von Jones, wie er überhaupt zu dem Podcast gekommen ist, Rein und Raus, wie er selbst seine Entwicklung vollzogen hat. Und das ist auch übrigens sehr, sehr spannend. Also könnt ihr gerne in meinem Buch Nicht Normal ist ganz normal nachlesen. Da sind bestimmt auch viele Themen dabei, die euch interessieren könnten, wenn ihr an einer persönlichen Entwicklung interessiert seid und rund ums Thema Sexualität sowieso. Aber heute möchte ich mit euch über was ganz anderes sprechen. Denn ich höre schon sehr, sehr lange euren Rein und Raus Podcast. Und als ich angefangen habe, euren Podcast zu hören, wart ihr gerade dabei, euch als Paar für andere Menschen zu öffnen. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Denn das ist auch ein Thema, offene Beziehung, beziehungsweise sprechen darüber, was für Paare noch möglich ist, was sehr, sehr viele Menschen derzeit beschäftigt und wo sich ja schon ganz neue Beziehungsmodelle entwickelt haben. Und deswegen würde ich euch einfach jetzt gerne heute dazu befragen, wie es für euch dazu kam, dass ihr gesagt habt, okay, wir möchten uns als Paar einfach öffnen.
Spannend. Ja, es bewegt die meisten Menschen, die uns zuhören in unserer Entwicklung als Paar. Vor allem, weil es wahrscheinlich wenige Rollenmodelle gibt, wie es funktionieren kann. Ich glaube, da sucht man sich so die Puzzleteile zusammen. Aber unsere Geschichte ist noch viel weiter als nur die Öffnung, weil wir haben uns eigentlich in einem polyamoren Kontext kennengelernt.
Ah, okay.
Das heißt, willst du?
Ja, also ich war in einer sehr langen Beziehung vorher mit einem Mann und wir haben die Beziehung dann geöffnet nach 7 Jahren. Und in dem Zuge habe ich dann Jones kennengelernt und unter Absprache und Reden habe ich dann mit meinem Partner damals entschieden, dass auch Gefühle zulassen eine Option ist. Und so habe ich mich dann auf Jones eingelassen, also mehr als also übers Bett hinaus. Und so sind wir dann zusammengekommen und ich glaube, 1,5 Jahre waren wir so in diesem Dreierkonstrukt irgendwie. Wobei die beiden sich nie wirklich begegnet sind.
Okay, das heißt, es war eine polyamore Beziehung, in dem Fall eigentlich nur du mit beiden Männern.
Ich war polyamor. So. Und deine Rolle haben wir immer als Satelliten definiert. Ja. Ne? Ich glaube, das ist so ein, wie eine andere Beziehung, die um die Ankerbeziehung oder Hauptbeziehung herumfliegt.
So. Okay, ist das so ein stehender Begriff aus der Psychologie?
Also ich glaube, das ist ein Begriff des Vokabulars, den man sich da aneignen kann. Es gibt bestimmt verschiedene Modelle und auch wie die ganzen Dreiecksbeziehungen genannt werden.
Ja, genau, wie Kernbeziehung, Ankerbeziehung, das kann man, also wenn es eine Hauptbeziehung gibt, da gibt es ja auch in polyamoren Konstrukten unterschiedliche gleichberechtigte Partnerschaften oder dass es halt einen Hauptpartner gibt und wie man das dann nennt, das ist auch unterschiedlich. Ich glaube, das macht jeder für sich so. Mhm. Das ist ja das Spannende in dieser offenen Beziehungswelt, dass da nichts definiert ist, sondern jeder muss es für sich selbst definieren.
Das finde ich aber auch wiederum gut, ne? Weil es ist ja manchmal sehr schwierig, wenn du so ein Label auf irgendwas draufpackst, ist damit schon eine bestimmte Erwartungshaltung verknüpft. Ne?
Ja, wie bei Monogamie. Ne?
Genau, genau. Und eigentlich ist aber doch jede Beziehung für sich ein eigener Kosmos und es ist ja auch etwas, was neu zu entwickeln ist zwischen den Menschen, die sie betrifft irgendwie, ne? Absolut. Also wie war das für dich, Jones, dann Teil dieser polyamoren Dreiecksbeziehung zu sein?
Für mich, ich glaube, es gibt ja in dem Fall die zwei Männer, da gibt es ja immer auch die subjektive Perspektive. Also ich hatte ja immer nur zu gewinnen in dem Fall, weil ich war Single und alleine. Und dementsprechend ist eine Frau, die näher zu mir rückt, ja immer erstmal ein Gewinn. Und für die andere Person vielleicht ein sich androhender Verlust, weil die Person vielleicht sich wegbewegt von einer Person. Also für mich war das vom Gefühl wie eine Affäre. Und ich hatte von Anfang an den Impuls, mich anzubieten für ein Kennenlernen. Also ich hatte von meiner Seite aus die Idee,
meinen Ex-Partner dann auch mal kennenzulernen. Das wäre aber auch ein großer Wunsch von mir, dass die beiden sich mal
kennenlernen.
Also
war ein Wunsch von ihr und war eine Befürchtung von mir, weil je länger sich unser Verhältnis intensiviert hat, umso mehr dachte ich, könnte es natürlich irgendwann Konfliktpotenzial geben, logischerweise, weil die Person ist ja nicht dabei und ein halbes Jahr oder ein Jahr später kann sich ja viel im Emotionalen tun. Aber der Ex-Partner wollte in dem Fall das nicht. Okay. Und es hätte sich auch in eine andere Richtung entwickeln können. Ja.
Aber hat sich dann ja in die Richtung entwickelt, dass mit dem Ex-Partner quasi von dir dann irgendwann Schluss war, oder?
Also, ja, genau. Aber das hatte, für ihn war das einfacher, Jones nicht kennenzulernen. Da hat auch jeder seine eigenen Strategien, damit umzugehen. Und der Grund der Trennung war ein ganz anderer, der hatte nichts mit Jones oder der Polyamorie zu tun. Das hatte ja was mit unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen zu tun von mir und ihm. Und dann standen wir aber Jones und ich ein bisschen vor der Frage, okay, ich erinnere mich auch daran, dass wir kurz mal drüber geredet haben, ist das okay, dass wir jetzt Hauptpartner sind? Weil also auf einmal, ich bin die ganze Zeit so vom Gefühl her die Affäre und es ist einfach nur Abenteuer und spaßig und lustig und so. Wir haben nur gute Zeiten. Und auf einmal komme ich mit meinem ganzen Gepäck und sage, jetzt will ich aber auch, wenn es mir schlecht geht, bei dir sein. Und ist das überhaupt okay, dass man da nicht direkt von ausgeht, okay, wir sind jetzt einfach zusammen. Da haben wir schon noch mal kurz drüber geredet. Irgendwie. Und klar, wir wussten beide nicht, auf was wir uns da einlassen, aber es war ein Schritt.
Es ist auf jeden Fall eine Phase, weil sich alleine schon energetisch etwas verändert.
Auf jeden Fall, ja.
Also dein linker Platz wird frei und plötzlich ist dann die Affäre letztendlich eine Art von ungefragt. Natürlich machen wir weiter, aber es verändert sich im Hintergrund etwas, obwohl sich äußerlich kaum was verändert. Okay. Und es verändert sich aber trotzdem sehr viel. Und ich glaube, die Phase, die du mitbekommen hast, als wir uns wieder geöffnet haben, war in der Konsequenz, wir mit unserer Auseinandersetzung und wie machen wir unsere Art von Beziehung und dann dieses, okay, und jetzt können wir wieder offene Beziehung leben, weil wir mussten uns erst neu sortieren, neu orientieren.
Vielleicht oder so. Weil diese, in Anführungsstrichen, Regeln für eine offene Beziehung, die hatte ich mit meinem Ex-Partner sehr explizit, also was geht und was nicht. Mhm. Und die hatten Jones und ich aber
Nicht ausgesprochen.
Nee, die sind so mit einhergegangen irgendwie mit den Regeln, die ich mit meinem Ex hatte. Und jetzt brauchten wir aber neue Regeln für uns. Mhm. Weil das Gleiche, was für meinen Ex und mich galt, galt jetzt nicht automatisch auch für Jones, weil er einfach auch ein, also wir mussten feststellen, oh krass, die Bedürfnisse sind schon sehr andere, also ob man sich das erzählt oder nicht oder vorher oder nachher, wenn man was mit wem anders hatte und solche Sachen, ist einfach ein anderer Mensch und sind schon andere Bedürfnisse und nicht alles ist so klar, nur weil es für mich irgendwie klar ist, heißt nicht, dass es für Jones irgendwie auch klar ist, dass man das so und so macht. Also mussten wir uns da schon nochmal neu drüber unterhalten quasi.
Ja, das kann ich mir aber auch gut vorstellen, weil ja auch jeder Mensch anders mit Gefühlen umgeht, mit Eifersucht. Manche wollen es lieber gar nicht wissen, manche wollen es aber genau wissen, damit sie eben wissen, okay, ich habe dieses Vertrauen, wenn du es mir erzählst, dann weiß ich, was passiert ist und so weiter. Ne? Und ich glaube, genau in dieser Phase, wie gehen wir damit um, erzählen wir uns nicht, habe ich angefangen, euren Podcast zu hören. Und ich weiß, dass Herr Jones immer irgendwie gesagt hat, oh, ich bin so eifersüchtig. Aber gleichzeitig bin ich aber auch so dankbar, dass ich mit dieser tollen Frau, also mit Kat, eben diese Möglichkeit habe, dass sie mir auch die Möglichkeit gibt, das mit anderen Frauen zu erleben. Und trotzdem da dieser Anker ist irgendwie, ne? Also, was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, wie kam es überhaupt zu diesem Wunsch? Also, was war für euch so der Grund, wo ihr sagtet, okay, wir hätten gerne noch andere Menschen in der Beziehung? Was war für euch das, was der Gewinn sozusagen für euch als Paar war?
Also, für mich, diese Art Beziehung zu leben, habe ich durch Kat erst so richtig kennengelernt. Die Konzepte, die Ideen, die waren schon vorher da. Aber durch unseren Einstieg, durch die bestehende Beziehung, hatte ich sofort die Erfahrung, was es bedeutet, so frei zu sein im Sinne von, ich muss nicht der Mann sein, der alle ihre Bedürfnisse erfüllt, sondern sie ist selbst abhängig und kann sich ihre Bedürfnisse auch anderswo erfüllen. Und für mich war das plötzlich die Erkenntnis, dass ist das war, was mir in monogamen früheren Beziehungen immer gefehlt hat. Dass das mich in so ein Bedürfnisgefängnis gebracht hat, dass ich verantwortlich bin.
Okay, dass du das Gefühl hattest, du musst die Bedürfnisse der anderen Person befriedigen
und
du bist
der einzige Anlaufstelle,
der dafür verantwortlich ist sozusagen. Ja. Okay.
Und das hat nichts damit zu tun, dass ich da vor Verantwortung Schiss hätte, sondern dass meine Werte sehr auf Freiheit und Autonomie bedacht sind und deshalb es war sofort das Erlebnis, wie gut sich Beziehung anfühlen kann, wenn nicht der Fokus auf nur einer Person liegt. Mhm. Für mich war das so eine neue Welt sehen eigentlich. Ja.
Kann ich eigentlich so unterschreiben. Also ich war ja lange in monogamen Beziehungen und habe eigentlich schon immer so ein bisschen damit so gestruggelt, auch so treu zu bleiben und gar nicht, es ging gar nicht um den, dass ich mir den Sex woanders hole, sondern Kontakt zu anderen Menschen einfach zu haben und dann das offen zu lassen, wie weit es gehen kann. Dann kann es natürlich auch körperlich werden, aber diese Freiheit, dass ich rausgehen kann und mich connecten kann, Menschen kennenlernen kann, ohne dass ich jetzt irgendwie mir überlegen muss, war das jetzt, habe ich jetzt falsch geguckt oder ist das jetzt nicht mehr vereinbar mit meiner monogamen Beziehung oder so. Das, für mich fühlt sich das auch sehr als Gefängnis an und ich habe auch keine Lust, alle Bedürfnisse des anderen zu befriedigen. Das ist mir auch manchmal ein bisschen zu anstrengend. Also ich hab das witzigerweise in meiner Ex-Beziehung, gerade wenn man so viele Jahre nur irgendwie sich hat quasi, und dann manchmal shiften ja auch so diese sexuellen Bedürfnisse oder man hat ja mal Phasen, wo ich mal mehr, mal weniger Bock auf Sex hatte. Und wenn das so ein bisschen kollidiert und der Partner mehr, also mein Ex-Partner zum Beispiel, mehr Lust auf Sex hatte als ich, wie cool ist das, wenn ich sagen kann, ja, hey, kannst du den Sex ja auch gern woanders holen, muss ich nicht ran oder muss sagen, oh nee, jetzt, oder hab den Konflikt dann, sondern das ist auf jeden Fall auch ein Benefit davon. Für mich gibt's nur Vorteile von einer offenen Beziehung. Und auch die Auseinandersetzung und vielleicht auch mal eine Krise oder ein Streit oder eine Eifersucht darüber ist trotzdem, fühlt sich sehr lebendig an für mich und ist trotzdem kein Nachteil. Also es fühlt sich sehr echt an irgendwie.
Ja, ich kann das total nachvollziehen, weil das ja eigentlich schon generell, was für eine Bürde lastet man einem anderen Menschen auf, wenn man von diesem Menschen erwartet, dass der alles für einen sein muss, ne? Also beste Freundin oder bester Freund, Sexpartner, der tolle, der Liebespartner, der in allen Situationen da ist. Also das allein finde ich schon sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, dass so viele Funktionen ein Mensch allein gar nicht erfüllen kann und dass es immer auch gesund ist, auch Freundschaften zu pflegen zum Beispiel und auch zu sagen, und das ist auch vollkommen okay, zu sagen, hey, also ich kann mit meiner Freundin einfach, mit meiner besten Freundin besser darüber reden, als jetzt mit meinem Partner zum Beispiel, ne? Oder umgekehrt.
Sehr wichtig, was du sagst, ja.
Und da, deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass da mit einhergeht eben, okay, ich möchte das für den anderen gar nicht alles sein müssen. Und ich möchte das auch dem anderen nicht alles aufbürden. Ne? Die Frage ist, wie geht man dann mit der Eifersucht um? Also großes Thema, weil das ist ja, glaube ich, die Frage aller Fragen bei dem Konzept oder bei der Idee einer offenen Beziehung, beziehungsweise wie auch immer ihr das definiert. Das muss ja gar nicht gelabelt werden. Aber wie geht ihr mit Eifersucht um?
Ich habe Lust, eine kleine Story zu erzählen. Es gab eine Zeit, da hatten wir nicht so sehr oder noch nicht so tief drüber geredet, wie wir kommunizieren, und zwar in Bezug auf ein Treffen mit einer anderen Person. Und bei Kat war so das Selbstverständnis aus ihrer Beziehung, dass die Dinge, bevor oder während sie passieren, kommuniziert werden. Mhm. Als eine Art von verbindendes Element, hast du vorhin auch schon erwähnt. Cool, also der Glaube, dass wenn ich es dir erzähle, dass du dich dann on board fühlst und mit oder dankbar bist, dass du dabei sein kannst. Für mich ist es genau das Gegenteil. Und ich war, als wir einmal richtig kollidiert sind und wir noch nicht drüber geredet hatten, war ich mit einer Männergruppe in der Sahara in einer Reise von mir. Und es war Rückreisetag, Sonntag morgens um 3 Uhr. Und das war ein ganz kurzer Moment nach der Reise, an dem ich Internetempfang am Telefon hatte, und mich erreicht eine Nachricht, wo drin steht: Übrigens, ich treffe mich jetzt gleich mit dem und dem. Und der Abstand und die Unmöglichkeit, irgendwas, ich konnte sie nicht anrufen, es war vorbei, ich bin in Kairo, in der Wüste, und ich kann nicht mal zurückschreiben, ich habe nur diesen kurzen Moment Internet und ich kann genau diese Nachricht empfangen.
Und auch das Wissen, dass es jetzt gerade in dem Moment passiert.
Das Wissen, ich lese es, und jetzt gerade hat sie Sex, Liebe, was auch immer mit einer anderen Person, hat mich extrem getroffen. Und das hat mich erst so richtig bewusst gemacht, wie extrem meine vielleicht auch falsche Fantasie dafür sorgt, dass die Bilder in meinem Kopf sehr viel schlimmer und sehr viel größer sind, als sie eigentlich in Realität stattfinden. Mhm. Und das war für uns der Einstieg dieser Auseinandersetzung, dass mein Gehirn sich nicht verbunden fühlt, sondern verlassen fühlt und ganz eigene Ängste projiziert und in meinem Fall sich vorstellt, wie ein anderer Mann meine Partnerin schlecht behandelt. Das war mein großer Trigger. Und also in erster Instanz, wie haben wir gelernt, damit umzugehen? Gegen unsere Intuition versucht, dass ich vorher kommuniziere, was mir nicht geläufig ist, weil meine Präferenz ist.
Ich sag immer beichten.
Ja.
Okay.
Und kehrt gegen ihre Intuition, weil sie will sich verbunden fühlen, aber muss natürlich bei mir darauf achten, dass meine Fantasie den Worst Case draus macht und entsprechend danach kommunizieren. Und das war eigentlich so eins der wichtigsten Weggabelungen, wie wir damit umgehen. Mhm.
Aber das konntet ihr ja auch erst herausfinden, dadurch, dass du die Erfahrung gemacht hast.
Durch die Kollision. Ja,
dass du gemerkt hast, wie stark dich das trifft.
Das war uns nicht bewusst, und es war eigentlich eine unserer größten Krisen, weil für mich war das wirklich seelisch extrem schwer.
Und ich habe mich so gut gefühlt, weil ich dachte, so, du wie verbunden. Also ich habe mich richtig verbunden mit dir gefühlt, dass ich dir das erzählen kann. Ich war so voll, ich habe mich voll gefreut, dass ich sowas mit dir teilen kann.
Ja, ja. Und da.
Und also, und es war auch gar kein, es war einfach, also nur ein lockeres Treffen, es war auch gar nichts Dramatisches, aber na klar, in deinem Kopf ja. war das dann, ich habe dir, glaube ich, sogar noch einen Brief geschrieben und so, weil
ja,
du
ja.
wirklich verletzt warst.
Sehr verletzt.
Ja, ein paar
und
Tage.
Was ist die Erkenntnis? Ich glaube, der Großteil unserer gelernten Emotionen, und ich glaube, dass Eifersucht, ein großer Teil von Eifersucht ist mehr gelernte Emotion, weil wir die Bedeutung und eine gewisse Zeitachse oder Intensität mit unserer Fantasie so hinzudichten. Und die Frage ist, wie können wir diese Fantasiebilder mit einer Realität abgleichen? Und für uns in dem Fall war es so das Gespräch danach, wo ich ihr gesagt habe, was mein Trigger sind. Also ich stelle mir vor, jemand behandelt dich schlecht und du magst es. Und das Veräußerlichen ist unangenehm, aber gibt ihr natürlich das erste Mal die Möglichkeit zu verstehen, was mich im Innen wirklich bewegt. Und alleine schon die Antwort, dass sie mir zum Beispiel gesagt hat, nee, wenn ich jemanden treffe, dann habe ich das Ruder in der Hand, hat sofort diese Hebel der Eifersucht bei mir entkräftet. Also da waren, okay, wenn das der Fall ist, dann hat die Bedeutung meiner Fantasie keine Tragkraft mehr für mich. Und damit konnte ich es loslassen und dann ist der Rest von Eifersucht für mich ein Gefühl von seelischer Trennung, die man eigentlich ziemlich schnell wieder überbrücken kann, indem man kommuniziert und indem man Zeit zusammen verbringt nach einem Erlebnis. Mhm. Ich glaube, wo Leute wirklich hängen bleiben, wenn sie krankhaft in Eifersucht sind, dann werden sie sich nicht so richtig bewusst, wie sie in ihrer Vorstellung die Dinge schlimmer machen, als sie sind.
Mhm.
Und keine Realitätsabgleich haben.
Ja. Ja, klar, das ist hilfreich wäre vielleicht einfach am Anfang einfach mal dabei zu sein, zum Beispiel könnte, könnte helfen, um einfach zu sehen, okay, oder das mal gemeinsam einfach zu erleben, ne, als Dreier, Vierer, was auch immer, um zu gucken, okay, oder einfach nur zuzuschauen und zu sehen, okay, in dem Moment verliere ich die andere Person nicht.
Ja.
Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, war das bei dir ja gar nicht Verlustangst, sondern einfach nur eine krasse Angst, dass ihr was passieren könnte.
Wir hatten letztes Jahr extrem überraschend für mich das Gegenteil, was mir auch nochmal diese Fantasie bestätigt hat. Wir waren in unserem Retreat in Barcelona und Kurt hat eine Übung mit einem Teilnehmer gemacht, eine Massagetechnik, wo beide nackt sind und sie lag dann rückwärts gelehnt in ihrem Schoß, in seinen Armen. Und ich schaue sie an und da ist überhaupt kein Gefühl von Eifersucht. Wo ich früher noch dachte, das wäre unerträglich für mich. Aber so für mein Verständnis, was daraus kam, war, je näher ich an der Realität bin, umso mehr kann ich mit der Realität umgehen.
Mhm.
Und je weiter die Realität, also sinnbildlich in der Wüste Sahara, je weiter die Aktion weg von mir ist, umso unerträglicher wird meine Fantasie, was da außerhalb meines Kontrollbereichs passiert. Und deshalb würde ich voll bestätigen, wenn es kann gut sein, dass andere Menschen andere Gefühle haben, wenn sie dabei sind. Aber diese Momente von Annäherung, wo ich zum Beispiel meine Partnerin sehe, wie sie nur mit jemandem flirtet, könnte mir ziemlich viel Einsicht darüber geben, wie mein Gehirn funktioniert, wie meine Vorstellung funktioniert.
Ja, weil das, was im eigenen Kopf passiert, ist ja eigentlich oft was ganz anderes, als was dann
alles verzerrt
tatsächlich
und
passiert.
Ja.
Ne? Ja.
Ich habe das, und das haben wir ja schon früh festgestellt, ich habe das aber anders. Mir fällt es schwerer, dabei zu sein.
Ah, okay.
Ist genau umgekehrt.
Also das ist, und vor allen Dingen, wenn ich nur, also es gab auch mal eine Situation auf einer Temple Night von uns, da hast du eine Teilnehmerin gefesselt, da hast du so ein
Shibari-Ritual.
So ein Shibari, das war halt super sexuell. Und ich habe die Chemie zwischen den beiden gespürt und so. Und da nicht Teil von zu sein, sondern nur als Zuschauer daneben zu sitzen, war super hart für mich. Also das ist, wenn ich daran denke, ist, glaube ich, was heißt schlimmsten Momente. Aber das ist eigentlich alles, was für mich nicht geht. Also ich sehe das, ich bin live dabei, ich kriege richtig die Chemie und den Sex mit, aber ich habe nichts damit zu tun, ich bin nicht dabei. Das ist jetzt, wenn wir uns mit einer anderen Person treffen zum Sex und wir zu dritt sind, ist es was anderes, weil da bin ich Teil davon.
Klar.
Aber dabei sein und nicht dabei zu sein.
Nicht involviert zu sein, genau, sozusagen. Ne?
Ist,
nicht
das
beteiligt.
Ist wirklich, das ist für mich, boah, also so, das ist sehr, sehr schwer für mich zu ertragen. Womit ich überhaupt gar kein Problem habe, ist, wenn sich Jones mit irgendwem anders trifft. Und selbst wenn ich zu Hause sitze und einen Film gucke und Popcorn esse und er ist gerade, und ich weiß, er ist gerade nebenan und wird vögeln, es wird mir gar nichts machen. Also da ist meine Fantasie irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht schütze ich mich auch davor, mir zu viel vorzustellen, aber es ist überhaupt gar kein Problem. Oder deswegen habe ich auch kein Thema damit, wenn er mir erzählt, ey, ich habe morgen ein Date oder heute Abend oder so und ich weiß, ah, er ist jetzt gerade in dem Moment bei irgendeiner anderen oder sowas, dann, wenn ich das weiß, fühle ich mich halt sehr mit einbezogen. Und in meine Traumvorstellung ist, dass er mich danach anruft und mir erzählt, wie es war und so.
Okay. Das
ist für mich meine Horrorvorstellung okay, ist, dass er mich danach anruft und mir erzählt, wie es war. Also wir sind extrem konträr.
Ja. Es ist ja echt interessant, ne? Und wie kriegt ihr das dann zusammen? Also macht ihr das dann sozusagen so, wie es die andere Person möchte? Also machst du es dann im Sinne von Cat und Cat umgekehrt für dich?
Wir versuchen es, ja.
Wir versuchen unsere Prinzipien anzugleichen, dass wir einfach nicht durch Prinzipien uns selbst schaden. Weißt du, es ist ja, also für Cat war es lange Zeit ein hochgehaltenes Gut, vorher Bescheid zu wissen. Aber wir oder ich in dem Fall habe einfach nicht funktioniert nach diesem Schema. Also das war so gegen meine Intuition. Das kann einen sperren. Also wir haben einfach.
Ja, du hast dich dann unfrei gefühlt, weil du es mir irgendwie beichten musstest. Ja,
für mich war das eine Beichte für etwas, was ich gerne in meiner Autonomie selbst machen wollte. Und letztendlich, wir haben versucht, die Schnittmenge zu finden. Ja. Die Schnittmenge, die funktional für uns ist.
Wir haben es so ein bisschen losgelassen und ich habe dann auch gemerkt, irgendwann hattest du mal ein Treffen und hast mich vorher in der Bahn angerufen und ich hab mich so gefreut darüber. Also ich hab dich nicht gefragt, so hey, kannst du es mir erzählen oder so, aber er hat es von sich aus gemacht, weil er in dem Moment sich frei gefühlt hat, das zu tun, weil er quasi nicht, weil er wusste, er muss es nicht tun.
Ja, weil diese Regel nicht vorbestimmt, was ich, da ist so diese mentale Freiheit, wenn ich nicht muss, dann kann ich und wenn ich kann, dann mache ich es gerne, das ist auch ein Wert von Autonomie.
Das ist ja auch eigentlich das viel Schönere. Also eigentlich hat es ja nur dann einen Wert, wenn etwas aus dem Herzen kommt und nicht, ich weil glaub, es aus einer Regel kommt, sondern weil du sagst, okay, ich habe einfach das Bedürfnis, das zu tun, dann ist es für die andere Person ja auch wirklich von Bedeutung. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass du dich dann da so gefreut hast.
Ja. Und er hat es auch nicht immer gemacht, aber ich habe das wertgeschätzt, wenn es dann mal so war. Also ich glaube, wir haben beides losgelassen, so ein bisschen.
Ja. Und die gemeinsamen Regeln sind einfach wie Eckpfeiler einer Landkarte, wo wir übereinstimmen zu sagen, okay, was wir ausschließen ist, dass man mit einer fremden Person übernachtet beispielsweise, dass wir nicht in der Absicht von romantischem Dating nach einer anderen Person suchen, sondern dass es da eine Grenze gibt, wie weit wir uns intim einlassen, dass wir
Safer Sex,
ganz klar, dass es da keine Grenzüberschreitungen gibt, die uns dann irgendwie in unserem Sex gefährden könnte, dass wir nicht, also wenn wir beide verfügbar wären, dass wir nicht eine Person treffen, die in der gleichen Stadt ist zum Beispiel. Also wenn wir beide jetzt in München sind, dann würde ich nicht wollen, dass
Ist auch eher eine Regel, die für dich ist.
Ja.
Dass du jemanden dann in München treffen würdest.
Genau, das.
Aber das ist die Schnittmenge, wo es nicht um Prinzipien geht, sondern einfach nur, das ist mein Wunsch, den ich rantrage und genauso hast du Wünsche, die ich dann respektiere. Also die Frage ist, was sind unsere Heiligtümer, die wir als heilig ansehen und nicht drüber gehen? Ja. Und das ist einer von mir.
Und da wir uns nicht als Polyamor definiert, also unsere Beziehung jetzt gerade nicht, haben wir auch das erstmal ausgenommen, um auch gemeinsam noch weiter wachsen zu können, weil ich meine, klar, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, aber irgendwie nach der Polyamoren-Beziehung mussten wir uns ja auch nochmal neu finden und unsere Beziehung haben wir irgendwie als zu frisch angesehen, als da jetzt direkt in irgendwas Polyamores wieder zu stürzen. Deswegen haben wir die Regel in Anführungsstrichen kein romantisches Dating oder Übernachtung oder so, dass es dann irgendwie zu einer weiteren Beziehung kommen könnte. Das heißt nicht, dass es nie so sein wird, aber aktuell ist das so für uns so definiert. Und wir bleiben im Gespräch und es gibt, ja,
ja
wir, es definiert wir, sich auch immer wieder neu.
Wir hatten einen besonderen Fall. Ich glaube, ein schöner Startpunkt ist eine Art von geschlossene Beziehung, die du aus dem Vertrauen heraus sich öffnet. Dadurch, dass wir offen angefangen hatten, gab es für uns nie den Moment, wo wir uns so intim oder vertraut kannten, dass danach die Öffnung folgt, sondern es war schon offen und uns hat immer die Frage begleitet, wie viel Team, wie viel Vertrauen sind wir schon oder wie viel Basisarbeit braucht es noch? Und die ist nicht so leicht zu beantworten, weil offen hat sich für mich immer angefühlt wie leicht in der Schwebe, auch nicht so verankert, committed.
Ja, ja, das ist immer die Gefahr, ja auch wichtig.
Was immer die Gefahr birgt, dass dann mein Vertrauen ihr gegenüber doch noch nicht so tief ist, wie es eigentlich sein müsste, damit ich das ertragen kann, dass wir mehr, dass unser Dunstkreis größer wird.
Ich meine, das ist halt auf jeden Fall die Beziehung aufregend, ja. Weil es immer ein bisschen, weil es immer ein bisschen unsicher erscheint.
Okay, ja. Und ist das was, was euch kickt?
Ich glaube schon. Ich glaube, wir wollen beide.
Frage, ja.
Ich glaube, wir wollen beide nicht auf darauf verzichten, offen leben zu können. Mhm. Und sind schon herausgefordert, irgendwie eine Basis zu schaffen und uns zu vertrauen und so, ja.
Ja.
Aber ja, ich glaube, mich kickt schon. Es ist schon spannend auch.
Ja, dieses jemanden immer wieder neu kennenlernen müssen, weil ich dich doch noch nicht ganz kenne, bleibt offen.
Ja, das ist natürlich auch das Spannende, was ich mir jetzt auch vorstelle, ne, dass man einfach dem anderen gegenüber erstens neugierig bleibt, weil du willst ja immer wieder auch dran teilhaben, was die Person entdeckt gerade oder Neues durchmacht und du jemanden auch nicht so festlegst sofort, ne, weil du nicht sagst, okay, ich kenne die Person jetzt so lange, wir haben immer den und den Sex, der ist total festgelegt irgendwann. Also dieses Routinierte, was ja dann irgendwann auch so ein bisschen zum Tod führt, also zum Schleichenden, ne? Weil das halt nur noch Routine ist und nicht mehr mit Leben gefüllt ist. Das kommt ja dadurch gar nicht zustande, weil ihr keine Routine entwickelt in dem Sinne, oder?
Ja, klingt immer wie, also klar, klingt verführerisch nach Vorteil, hat natürlich auch seine Nachteile.
Was wären jetzt die Nachteile?
Die immer wieder die Auseinandersetzung, ob man zu einer Art von Ruhe kommt, zu einer Art von Stabilität.
Ja, es ist halt immer ein bisschen Unsicherheit.
Also die Unsicherheit, ich sehe so metaphorischen Achterbahn, die nie aufhört und irgendwann ist vielleicht auch Achterbahn mal so, ach, ich bräuchte mal eine Pause. Und diese Basis.
Also, ja, genau, so die Unsicherheit, ob der, vielleicht ist der andere morgen weg. Weil er hat irgendwie ein Besseres kennengelernt oder so. Also
das
es ist
bleibt,
irgendwie nicht, wenn diese Basis nicht so richtig ist oder das Vertrauen sich nie so richtig entwickeln konnte, ist immer so ein, noch ein leichter Zweifel, so, ist er mir jetzt sicher, so auf eine Art. Wenn wir jetzt irgendwie heiraten würden, ich glaube, vielen geht das so, wenn die heiraten, dann ist so, ja, okay, jetzt kann ich dick werden, so auf die Art. Also jetzt ist die Person, mir sicher.
Ein beruhigendes Element.
Nein, passiert ganz häufig. Also
jetzt ist die Person mir sicher, jetzt kann ich hang loose einfach mal. Und das haben wir halt nicht.
Also wir halten beides im Kopf. Wir wünschen uns öfter dieses Vertraute, dieses Geerdete. Und wir sind große Fans von der Leichtigkeit und von der Freiheit. Und in dem Spannungsverhältnis tanzen wir meistens.
Aber eigentlich müsste ja auch beides gehen, weil wenn ich mir jetzt das Argument, was du gerade genannt hast, Kat, überlege, denke ich mir, dass das ja eigentlich auch alle anderen Paare betrifft, die jetzt in einer, sagen wir mal, monogamen Beziehung sind, weil es kann immer passieren, dass die auch jemand anderen kennenlernen und dann auch weg sind. Also das,
ich glaube, das kann sogar auch eher passieren.
Ja, und dann wird es halt als Fremdgehen gemacht, aber nicht offen kommuniziert. Und die Gefahr ist dann vielleicht sogar noch größer, weil eben nicht das Ganze miteinander verhandelt wird oder beziehungsweise mit dem anderen nicht besprochen wird. Also ich glaube, diese Offenheit ist zumindest meiner Meinung nach Ehrlichkeit, darum ging es ja auch in meinem Buch ganz stark, wer es gelesen hat, also dass einfach diese Ehrlichkeit dem Partner oder der Partnerin gegenüber total wichtig ist in allen Bereichen, weil ich habe festgestellt, dass so viele wirklich ausgerechnet ihren Partner oder ihre Partnerin belügen. Ne? Also und dem oder derjenigen gegenüber das Wichtigste verheimlichen, nämlich ihre Sexualität. Das betrifft ja nicht nur andere Menschen, sondern auch einen Fetisch, einen Kink, was auch immer, dass sie darüber nicht miteinander sprechen. Und wie willst du dann ein vertrauensvolles Verhältnis haben, wenn du den wichtigsten Teil, also einen ganz entscheidenden Teil von dir ausblendest?
Ist eigentlich, ja, Scheinsicherheit. Also ich glaube, wir beruhigen uns ganz gerne mit der Idee von Sicherheit.
Ja.
Aber die, und also das trifft auch wieder auf uns zu, die wahre Sicherheit ist das Überraschen, dass, obwohl wir so offen sind, immer wieder zusammenkommen. Also dieses wahre Liebe lässt frei, aber du bist ja immer noch hier. Wie verrückt, obwohl wir keinen Vertrag haben, keinen sozialen Vertrag, keinen Ehevertrag, der uns irgendwie eine Basis gibt, die wir, auf die wir uns verlassen.
Also jeder ist so frei, sofort zu gehen quasi. Auf eine Art. Und das macht, aber und das ist ja eine irrationale Angst, die damit einhergeht. Die Person könnte sofort weg sein, weil wir sind ja, haben ja keinen Ring am Finger oder sowas, der mich hält. Obwohl ja die offene Beziehung, wo man ja in Anführungsstrichen alles machen kann und frei sein kann, ja weniger Grund gibt, um sich zu trennen.
Ja, absolut, weil in dem
deswegen
Sinne
ist super
habt ihr
irrational.
Gar kein Bedürfnis eigentlich, genau diesen Menschen zu verlassen, der euch so annimmt mit allen euren Wünschen, die ihr noch habt. Ja. Ne? Und eigentlich auch jede Situation, die ihr erlebt habt, also dass ihr jetzt zum Beispiel festgestellt habt, okay, Jones hat jetzt eine Frau getroffen, aber er ist wieder bei mir. Kat hat jemanden getroffen, aber wir sind zusammen. Also eigentlich müsste ja jede dieser Situationen noch mehr Vertrauen geben.
Beweis.
Ja,
es ist
also
ein Beweis für
Beweis.
Unser Commitment. Und ich glaube, also die Wahrheit ist, wir verlassen uns mehr auf unser Commitment als auf unsere Verträge, als unsere Versprechen, die gestern schon wieder alt sein können, die heute. Also es ist für mich der größere Liebesbeweis auf eine Art, die sich immer wieder erneuernde.
Ich glaube, das ist halt extrem sozialisiert, dass so ein Ehevertrag oder eine monogame Beziehung, also definiert als monogame Beziehung oder so, irgendwie mehr, vom Gefühl her mehr Sicherheit gibt als ein Versprechen oder ein Commitment zueinander in einer offenen Beziehung zum Beispiel. Weil das ist ja wirklich irrational, dass das Gefühl, der kann morgen weg sein, irgendwie größer ist in einer offenen Beziehung, obwohl die Wahrscheinlichkeit geringer ist.
Ja.
Menschen können immer gehen, egal was
die natürlich. Ja, klar. Also ich glaube, das ist irgendwie sozialisiert, dass es sich so anfühlt.
Ja, spannend, weil das sind ja auch Themen, die sicherlich in eurer Community sehr stark besprochen werden. Also ich habe ja mitgekriegt jetzt auch über die Jahre, dass ihr ja inzwischen auch Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern beantwortet. Und auch da sind ja öfter Paarfragen drin. Also ihr habt ja inzwischen fast eine therapeutische Aufgabe übernommen.
Mit sehr viel Kat und Jones Meinung.
Wir teilen unsere Meinung.
Genau. Könnt ihr da jetzt sowas, also aus den Erfahrungen, die ihr selber gemacht habt, ne, weil ihr seid ja jetzt nicht ausgebildete Therapeuten, aber ihr habt ja einfach sehr viel Lebenserfahrung gemacht. Habt ihr das Gefühl, ihr könnt dadurch wirklich anderen Menschen auch Hilfestellung geben für sich und ihre Partnerschaften?
Jones nickt mit dem Kopf.
Ja. Ja, ich habe viele Ideen dazu. Und also du hast recht, wir erhalten 2 bis 3 E-Mails in der Woche ungefähr von Paaren. Und wir machen das, also ich erhalte diese E-Mails seit über 5 Jahren. Das heißt, irgendwann ergeben sich Muster. Wenn man diese ganzen E-Mails übereinander legt, dann ist das übergeordnete Thema immer gleich.
Und was ist das?
Das sind Dinge wie Eifersucht oder und vor allem der Veränderungswunsch von einer Person, die in einer Beziehung oder in einer Ehe ist, wo ein Mensch, Mann oder die Frau oder wer auch immer, weniger will. Weniger Sex, weniger Entwicklung, weniger Intimität, weniger Zukunft. Und da gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen, da ist ein Wachstumswunsch bei der einen Person und eine Resignation bei der anderen Person. Und das große Rätsel von Beziehung ist, wie können wir die Liebe aufrechthalten und wie können wir weiter uns entwickeln, wenn eine Person nicht will.
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz häufiges Thema. Also das ist mir auch begegnet, als ich mit den Menschen für mein Buch gesprochen habe, weil es da eben auch diejenigen gab, die gesagt haben, ja, ich wollte ich wollte mit meiner Frau zum Beispiel in den Bereich BDSM gehen, aber sie hat daran einfach kein Interesse. So, was mache ich jetzt? Dann hat sich dieser Mann eben eigene Sachen gesucht.
Ja.
hat es der Frau nicht gesagt, ist schiefgegangen.
Das ist oft dann das genau. Ergebnis.
Ja. Und auch da ist natürlich, ist es jetzt, man kann ja keine generellen Tipps geben, ne? Wahrscheinlich zu sagen, okay, redet darüber, weil auch das Reden kann in die Hose gehen. Oder ich habe bei der letzten Folge von dir gehört, dass du eigentlich so ein bisschen Gegner des Redens bist.
Ja, ich glaube, wir reden zu viel.
Ja, warum?
Ja, es geht um das Verkopfte.
Es gibt, ne? Es gibt in dieser Dynamik, die auch du gerade besprochen hast, die ist omnipräsent. Das ist, ich glaube, die ongoing Auseinandersetzung, gerade von Menschen, die diesen sozialen Vertrag, wir zwei müssen uns gegenseitig die Bedürfnisse erfüllen. Jetzt hat eine einen Wachstumswunsch und die andere Person hat aber das Nein. Mhm. Und die Person, die das Nein hat, hat die Macht in gewisser Weise, wenn beide Personen sich auf monogame Art und Weise in dieses Gefängnis, dieses mentale Gefängnis begeben. Und die Kommunikation und das Bestrebtsein, immer die Gegenseite zu verstehen, die hilft dir wenig, wenn eine Person auf ihr Nein beharrt. Und dann geht es darum, und dann brauchst du eher das Mindset von einer offenen Beziehung. Ich bin immer noch ich und ich habe meinen Wachstumswunsch. Was kann ich tun? Und wie kann ich es tun, dass es nicht eine Aktion gegen dich ist, sondern für mich? Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich um mich kümmere für uns und du dich um dich kümmerst für uns, dass wir uns nicht verletzen durch unsere Affären oder Fantasien und was halt immer passiert, wenn Menschen dann undercover sich diese Bedürfnisse erfüllen. Und ich glaube, dann brauchst du ganz viel Selbstverantwortung und gleichzeitig, und dann schließt sich der Kreis zur Kommunikation, das übergeordnete Nein, also das Nein zu deinem Nein, das Nein, ich muss trotzdem leben, ich bin trotzdem ein lebendiges Wesen, das Bedürfnisse hat. Und nur weil du nicht willst, kann ich mich jetzt nicht kleiner machen. Das ist eine schwierige Situation. Ja. So.
Und ich meine, jeder kennt's, glaube ich, dass wenn irgendwie was verlangt wird, also guck mal, und ich habe das auch gemacht in Beziehungen. Oh, ich habe hier gerade ein Buch gelesen, willst du das nicht auch mal lesen? Oder so über Persönlichkeitsentwicklung.
Wie kann ich dich
vielleicht
verändern?
Genau. Ja. Dass wenn dann da dieses Buch liegt und du weißt, das soll jetzt gelesen werden von mir, da automatisch ein Widerstand ist. Und wenn ich einfach nur mitbekomme, okay, mein Partner informiert sich, geht, weiß ich nicht, zu irgendwelchen Workshops, guckt sich irgendwelche Calls an oder so, was auch immer, dass ich dann von mir innen heraus vielleicht eine Neugier entwickle und sage, ey, ich mag es irgendwie, was da so passiert und vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Aber das ohne Druck und ohne, dass ich das Gefühl habe, es wird jetzt von mir verlangt oder ich muss das jetzt tun. Weil sobald es so ein Muss wird, kommt der Widerstand und also so ist es zumindest bei mir. Und wenn ich das aus freien Stücken entscheiden darf, dann komme ich auch auf die Idee und sage, guck mal, ich habe hier noch ein anderes Buch, willst du nicht das auch? So,
klar, also, weil dann macht man nicht automatisch zu.
Mhm. Ja, ne? Dann kriegst du die Einladung, so, guck dir das an und wenn du Lust hast, mach mit und wenn nicht, ist auch okay. Und das ist, glaube ich, das,
also
was
das,
du auch
gesagt
hast.
Also das meine ich mit diesem übergeordneten Nein. Also ich merke, sie bewegt sich weiter, nicht gegen mich, sondern sie macht etwas für ihr Glück und egal, ob das Yoga-Stunden, was auch immer ist. Also es geht darum, dass mein Gegenüber nicht für mich kalkulierbar bleibt und dass ich dann weiß, ich mache es eh nicht, sondern ich sehe, oh, da ist Bewegung und vielleicht habe ich dadurch den Impuls, mich auch wieder zu bewegen. Mhm. Und das ist dann mehr eine Einladung als eine Erwartung und dann, glaube ich, können Dinge passieren.
Ja, ich glaube auch immer, wenn man dem anderen das Gefühl vermittelt, du musst dich ändern, ist eigentlich schon vorbei, weil
du bist nicht okay,
das
so.
Ist keine Einladung, sondern das ist irgendwie eigentlich etwas gegen diese andere Person. Ja. Und das finde ich auch so was ganz Entscheidendes irgendwie. Da habt ihr ja auch was sehr Spannendes entwickelt oder beziehungsweise ich hatte davon noch nie vorher gehört, das Prinzip der Polarität, also ihr habt es ja jetzt nicht entwickelt, aber ihr habt oft darüber gesprochen. Könnt ihr das vielleicht mal so ein bisschen mehr erklären?
Ja, das ist Jones Fachgebiet.
Ja, die Grundidee der Polarität ist, dass wir geschlechtsunabhängig alle Energien von männlich, feminin bis maskulin in uns tragen. Und es gibt das maskuline Prinzip, was eher auf das Tun, das Phallische, das, was penetriert, sich beruht und das Feminine, was eher die Empfängnis ist, die Hingabe, die Kreativität, das Zulassen. Und
das hat nichts mit Geschlecht
zu tun.
Das ist eher wie Yin und Yang. Ja, also genau. jeder unterschiedliche kann Energien.
Genau, und wir brauchen auch beides. Mhm. Was oft in Beziehungen passiert, ist, dass wir auf einer Seite hängen bleiben. Dass zum Beispiel, ich kann es ganz stereotype Beispiele nennen, wo ein Paar, also heteronormativ, Männlein und Weiblein zusammenkommen und der Mann plötzlich zum umsorgten Kind wird und eher so in der Hingabe dem Femininen hängt, während die Frau einen Fall sich zu kümmern erhalten hat und die ganzen Pläne und die ganzen Ansagen
das
macht.
Wir, Finanzen,
das machen wir.
Wo fahren wir in Urlaub?
Und plötzlich, Reiseplan, und das begegnet mir also übergeordnet oft, wo plötzlich Frauen die totalen Macher in der Beziehung sind und ihre Männer vermissen, weil die in der Hingabe sind, sich bekochen lassen, sich genießen und gar nicht wissen, warum sie sich eigentlich verändern sollten, weil passt doch alles. Und die Männer und die Frauen gleichzeitig merken, oh, mir fehlt diese feminine Seite und ich wünschte, dass mein Mann mich führt als eine Art von Abwechslung. Und das ist ein großes Thema, vor allem wenn Menschen in Beziehungen kommen und ihre, hast du vorhin auch genannt, Freundschaften komplett vergessen. Wir alle kennen Schulfreunde, die haben die erste Beziehung, sind plötzlich von der Erdkugel verschwunden, weil sie nur noch zu zweit stattfinden und nur noch alles gemeinsam machen und da eher so eine, ja, oder so eine Kollaboration machen, die sich irgendwelche kindlichen Bedürfnisse erfüllen. Und das ist ein großes Leid und auch eine große Auseinandersetzung, wie man das wieder in der Dynamik anders verändern kann, weil man sich ja im Alltag so gut kennt und so kalkulierbar ist alles. Begegnet uns überdimensional oft. Ja.
Gerade diese männlichen und weiblichen Energien, also ist aktuell für mich ein großes Thema, weil ich sehr in meiner männlichen Energie hänge oder auf der männlichen Seite.
Wodurch äußert sich das?
Ja. Ja. Genau, das hat nichts mit Aussehen.
Nee, aber zu tun. durch was merkst du das?
Also ich habe ein extrem großes Kontrollbedürfnis. Ich muss alles kontrollieren, was so im, eigentlich alles. Also ich mag auch keine Überraschungspartys oder so, habe ich keine Kontrolle drüber. Ich organisiere gerne, ich habe alles so im Überblick.
Das ist ein leitender Beruf.
Ja, genau, auch in meinem Beruf habe ich eine leitende Funktion und ich treffe Entscheidungen. Und wenn es eine Entscheidung ist, jetzt so im Privaten, okay, wir gehen in das Restaurant und das will ich jetzt essen und okay, und ich meine, mit dem wer bezahlt, hat das gar nicht was zu tun, aber einfach so sehr straight, organisiert, kontrolliert, das sind einfach sehr so männliche Eigenschaften oder die auf der männlichen Seite hängen und das habe ich sehr, ich kümmere mich sehr gerne. Also ich bin auch so die umsorgt und dann sich kümmert, dass irgendwie alle verpflegt sind und sowas und gerade auch mein Partner.
Ja. Und
aber die macht das, ich will unbedingt gebraucht werden. Das ist irgendwie, ziehe ich da sehr viel draus und wenn jemand sagt, kann ich deine Hilfe bekommen, dann helfe ich total gerne. Ich streiche dir die ganze Wohnung, kein Problem. So, und ich liebe es. Ja, und das ist das Männliche.
Aber du hast das Bedürfnis eben auch nach der weiblichen Seite.
Ja, absolut. Ja, weil das die also viel mehr Hingabe bedeutet auch loslassen, ein bisschen weicher, ist nicht so hart, einfach mal geschehen lassen. So.
Kontrolle abgeben können.
Genau, Kontrolle abgeben, sich auch mal irgendwie fallen lassen in ein sicheres Netz, was ich nicht vorgebe, also dass ich jetzt für mich alleine verantwortlich bin, sondern dass ich auch jemandem anderen vertrauen kann, dass ich irgendwie sicher bin, was auch immer das bedeutet. Also und wenn ich mich nach einem anstrengenden Tag in den Arm kuschel oder sowas und mir den Kopf streicheln lasse, einfach eine weibliche, weiche, hingebende, loslassende Seite, die mir so ein bisschen fehlt. Mir fällt das sehr, sehr schwer, muss ich sagen, gerade die Kontrolle.
Ja, das habe ich schon so ein bisschen durch die Podcasts mitbekommen, durch das, was du da erzählt hast oder auch wie Jones über dich geredet hat, was er gesagt hat, weil er hat da ja auch oft einen wunden Punkt getroffen. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil das betrifft ja nicht nur den sexuellen Bereich, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel was organisiere und sehr stark involviert bin auf der organisatorischen Seite und dann müssen die Sachen laufen und dann geht's für mich auch zack, 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 zack. Ich weiß ganz genau, was der Plan ist, ich muss das und das machen. Dann merke ich irgendwann, wie ich auch so ein Bedürfnis entwickle oder so das Gefühl habe, oh, ich möchte jetzt auch einfach mal loslassen können. Also ja. Ich möchte auch einfach mal abgeben können und mich fallen lassen können. Und das ist wirklich gar nicht nur auf das Sexuelle bezogen, sondern das ist einfach im Leben so, wenn diese eine Kraft zu stark ist, dann habe ich auch das Bedürfnis danach, einfach mal abgeben zu können. Mhm. Und da ich auch meine weiche Seite sehr schätze, aber die natürlich nicht immer im beruflichen Alltag zu
ich meine, eine Balance dazwischen ist
die kommt gut. Ja nicht immer zum Tragen, weil sie da nicht so in Anführungsstrichen gebraucht wird oder so, ne? Das ist, finde ich auch, manchmal wirklich merke ich das sehr, sehr stark auch. Dann habe ich auch wirklich sehr, sehr stark dieses Bedürfnis und dann muss ich mir das auch auf eine andere Weise irgendwie holen, indem ich einfach wirklich auf eine andere Weise loslasse.
Ja.
Mhm. Zu einer Tantra-Massage gehe oder so oder einfach genau mal das, ja. Jemand anderen die Kontrolle übergebe über Dinge und sage, okay, ich muss jetzt nicht alles im Griff haben, ich muss das nicht alles alleine schaffen, ich kann das auch mal anderen
Stereotyp
überlassen.
Ist ja der knallharte Manager, der dann irgendwie abends zu einer Domina geht und in Windeln irgendwie sich bemuttern lässt. Ja, das ist eigentlich genau das. Der hat
es
viel
ist eine
zu
Metapher,
viel,
die oft genug die Wahrheit ist.
Also das zeigt eigentlich so, irgendwann braucht man auch mal die andere Seite. So.
Ja, also
jeder Mensch eigentlich. Ne?
Wir streben nach dieser Homöostase. Du brauchst diese Balance irgendwie. Und ich meine, warum ist es in der Beziehung wichtig? Ich bin ja das Gegenstück in einer gewissen Balance. Also wenn jetzt eine ganz Stereotyp ist, nicht, dass es der Alltag wäre, aber wenn Kat in ihrer männlichen Rolle ist, dann bin ich automatisch in Gefälle in diese weibliche Rolle gezwungen.
Und dann fehlt dir dann
und
der männliche.
Mir fehlt der männliche Aspekt. Also da kommt dann mein Bedarf. Und also nur als Beispiel, wenn wir dann streiten, dann streiten eigentlich zwei Männer gegen die. Dann streiten eigentlich zwei Männer gegen die Kontrolle.
Okay.
So. Und ja.
Wie kriegt ihr das dann gelöst?
Sexuell.
Sex ja, genau. Und das, ist nämlich die Polarität ja auch, dass gerade dieses Spiel zwischen den Energien und sowas auch eine Anziehung ausmacht. Wenn jetzt wirklich Jones die ganze Zeit nur in seiner weiblichen Energie hängt und ich nur in meiner männlichen, dann ist er mein Kind und ich kümmere mich und wo ist dann da der Sex und die sexuelle Anziehung? Die ist dann nicht mehr existent, also geht ja gar nicht.
Okay.
Und das ist halt auch Polarität, dass man so dieser Tanz zwischen den verschiedenen Energien, ob weiblich, ob männlich, das hält es irgendwie auch aufregend und sexy.
Und dann ist Sex wirklich ein Regulator, wo dann Rollenspiele plötzlich genau das Gegenteil von dem erzeugen, was wir im Alltag erleben. Dann bin ich plötzlich der Oberchef, der die Praktikantin unterm Tisch. Also das ist ein Real-Life-Beispiel, wo uns dann deutlich wird, das Gegenteil hat sich aufgezwungen, dass wir in die Mitte kommen. Weil wir zuvor in dieser männlich-weiblich zu sehr in einer Dynamik drin waren die ganze Zeit.
Ja. Wäre es dann das Ziel, also quasi das zu schaffen, beide Seiten parallel zu haben oder eher abwechselnd oder
abwechselnd.
Abwechselnd, ja.
Ist ja wie bei dir mit dem Projekt, du brauchst ja die männliche Seite und die ist ja gut, die ist ja hilfreich, um deine Kontrolle oder um deine Pläne durchzusetzen. Es wird nur zum Problem, wenn du danach vergisst, dich um deine weibliche Seite zu kümmern. Weil dann bist du in dieser einen Schräge. Und das ist das, wenn wir auf Beziehungen zurückkommen, wo Leute wirklich über Jahre und Jahrzehnte immer in einer Dimension leben und nicht mehr wissen, wie diese Wippe auf die andere Seite kommt.
Mhm.
Also wie die keine Skills haben, das herauszufinden, wie das geht. Ja.
Ja, ich glaub auch, dass es eher abwechselnd als gleichzeitig. Das ist immer so ein Hin und Her. Und in meinem Job oder in deiner, wenn du einen Film drehst oder so, dann ist es total nötig, diese männliche Energie zu haben und zu zeigen, weil sonst läuft es halt nicht.
Ja, klar.
Also,
ja,
genau,
man, muss
deswegen,
man ja auch
das
einfach
ist wichtig.
Machen, so.
Ja. Genau, ja, genau. Und dann ist es super wichtig, denn dann wäre es ein bisschen kontraproduktiv, wenn du dann irgendwie dich in die Ecke setzt und sagst, oh Gott, ich lasse jetzt alles los und es wird nicht funktionieren. Aber wenn du dann den Switch, wenn du da rausgehst und privat bist und dich mit Freunden triffst oder so und weiß ich nicht, dann dich unterhältst und auch mal weinen kannst oder zu einer Tantra-Massage gehst und deine weiche Seite spüren kannst, dann ist das ein guter Ausgleich auf jeden Fall. Mhm. Und da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen, bin ich dran, weil ich wirklich auch sehr im Job und privat einfach sehr so meine männliche Energie habe.
Das gilt auch für mich, weil ich lade die ein, ich bin nämlich ja auch auf beiden extrem.
So haben wir uns kennengelernt, ich habe dich abgegriffen.
Ja,
das ist die Story of our relationship.
Ich bin tendenziell mehr auf der femininen, wenn es um das Thema Kreativität und wirklich das Zulassen von Ideen und so weiter geht, das ist eher meine Rolle. Und ich habe nur über die Jahre gelernt, wie kann ich mich um meine männliche Seite kümmern, dass ich mich nicht verliere in dem Femininen, oh, hoffentlich kümmert sich bald jemand um mich und so. Wurde mir immer zum Verhängnis. Ja, und ich habe für
aber
mich
ich
die Balance.
Ich kümmere mich doch so gerne um
ja,
dich.
Ja, ja,
ja. Ja, ja, gut ist, wenn man das selber kann, also wenn man sich um sich selber kümmern kann, aber das dann trotzdem mal zulassen kann, dass sich jemand anderes kümmert.
Ja, das passiert ja auch. Ja. Aber halt nicht nur.
Aber
nicht
wenn
die
man
ganze
nicht
Zeit.
Bedürftig ist, ja, in dem Sinne. Genau. Also ich glaube, dann wird es immer schwierig.
Wenn es nicht so bleibt.
Ja.
Immer.
Ja. Und wenn es dann so ein Ungleichgewicht auch gibt, von dem ich brauche den anderen so sehr zur Befriedigung meiner Bedürfnisse, dass der andere dann schon fast wieder gedrängt wird in irgendwas. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Mhm. Aber da sind jetzt natürlich schon ganz viele Sachen, wo ich mir jetzt vorstelle, also ich weiß ja, ihr habt inzwischen auch den Juicy Club gegründet.
Ja.
Ihr macht aber auch schon seit Jahren Workshops, Retreats, Temple Nights, also wahnsinnig viele Sachen. Was bewegt die Menschen dazu, in diese Workshops zu kommen? Sind es genau diese Fragen? Sind es auch genau diese Skills, die ihr denen dann mit an die Hand gebt? Also die Frage, wie kann ich meine eigenen Bedürfnisse mehr spüren erstmal oder wie kann ich auch die weibliche, männliche Seite zulassen oder was auch immer oder was sind diese Wünsche, mit denen die Menschen zu euch kommen?
Ich finde es spannend, wenn wir beide das beantworten.
Ja,
ich glaube, dass ich sage schon länger für mich Sexualität mehr Selbstausdruck als nur das, was im Bett passiert. Also eine Form von Kreativität oder von ich selbst sein. Und ich glaube, dass die meisten Menschen im Bereich Intimität, Beziehung, Sexualität mit ganz vielen schwierigen Emotionen, Schuld, Scham, Gefühle, Ängste, sich auseinandersetzen müssen aus ihrer Historie, aus ihrer Prägung, aus ihrer Persönlichkeit. Und was ich feststelle immer wieder, ist, dass Menschen schon ein Gefühl haben, dass da ein essentielles Selbst in ihnen ist, das eigentlich gerne raus will, aber da so eine Membran uns irgendwie zurückhält. Und ganz oft, wenn sich Menschen auf unsere Workshops bewerben, dann fordern wir immer ein paar Sätze ein, was bewegt dich, zu uns zu kommen. Und übergeordnet ist es das Thema, ich möchte gerne schamlos ich selbst sein. Und meine ganzen Glaubenswelten, meine Zurückhaltung, meine Ängste sind im Kontakt mit anderen Menschen entstanden und ich kann sie nur mit anderen Menschen wieder auflösen.
Ah ja, spannend.
Weißt du, dass meine ganzen Zurückhaltungen und wie ich vielleicht gemobbt oder beschämt wurde, Schule, was auch immer, das ist im Kontext oder in zwischenmenschlichen Dynamiken passiert. Und die Leute kommen vielleicht und haben viele Bücher gelesen, haben viele Theorien und die wissen das alle. Aber wo wirklich der Juice, deshalb auch Juicy Club, wo wirklich das saftige Leben passiert ist, wenn diese Person, die mich verunsichert, vor mir steht. Und das, was da lebendig wird, mit dem kann ich dann umgehen lernen. Was vorher nur im Kopf ein Konzept war, ist dann plötzlich das Lebendige, die lebendige Angst, die ich dann wie so eine Knetmasse bearbeiten kann. Und das ist das, was mich begeistert an Workshops, was ich sehr, sehr gerne mag.
Ja, also die meisten kommen über den Podcast und sind deshalb, ich habe so den Eindruck, so Leute wie wir auch sind. Also so der Durchschnitt ist Mitte 30, ist tatsächlich, natürlich, nein, in beide Richtungen geht's.
20 bis 60 war schon alles dabei.
Genau, ja. 20 bis 60, aber so der Durchschnitt ist tatsächlich einfach Mitte 30. Es sind, wir haben auch ab und zu mal Paare da, die gemeinsam kommen oder Menschen, die in Beziehung sind, aber alleine kommen. Wir hatten auch schon, dass dann erst der eine Partner kommt und dann das nächste Mal den anderen geschickt hat und gesagt hat, okay, ich möchte auch, dass du das mal erlebst. Genau, aber alleine für dich. Mhm. Also in Bezug auf Polarität ist auch super gut sowas. Gemeinsam gibt es natürlich auch nochmal andere Herausforderungen, auch so für Paare. Und die meisten, ja, wollen einfach ein bisschen freier sein und nicht freier vögeln oder so und sagen, ey, geil, da gibt's Leute, die offen für Sex sind, sondern eher die sich von Scham befreien wollen und von irgendwelchen, ja, irrationalen Ängsten, die sie begleiten, von irgendwelchen Fantasien im Kopf oder so. Und wie Jones sagt, das macht halt in der Gruppe, ist es erst richtig spürbar, was es eigentlich mit mir macht. Und wir machen viel so Übungen, Scham ablegen, Vertrauen aufbauen und sowas. Und es sind Menschen, die einfach interessiert sind an einer Weiterentwicklung und an einer freien Sexualität und nicht an freiem Sex, sondern an einer eigenen befreiten Sexualität.
Also eher einer Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinne.
Absolut. Ja. Also Sexualität, also mit dem Vehikel der Sexualität am Kern meiner persönlichen Themen arbeiten. Das ist eigentlich so die Grundidee. Mhm. Also der Glaube, dass die schwierigsten Emotionen, vor allem Scham als Übersetzung von ich bin nicht okay, wie ich bin, dass das durch das Vehikel Sexualität am effektivsten geweckt und dadurch bearbeitet werden kann.
Es ist ja definitiv auch der schambehafteste Bereich im Leben, ne? Genau. Und ich sage immer, wenn man es schafft, in diesem Bereich sich davon zu lösen, dann schafft man es ja auch in ganz anderen Bereichen, zu sich selbst zu stehen und zu sagen, was einzufordern für sich selber oder Grenzen zu setzen anderen Menschen. Wenn du es da in dem Bereich schaffst, deswegen finde ich Sexualität oder die Beschäftigung damit so wichtig, weil viele Leute dann auch immer denken, ja, es geht nur darum, irgendwie zu vögeln oder irgendwie ganz viel Sex haben, aber darum geht es ja gar nicht. Nee. Es geht ja wirklich um das sich selbst finden über den Weg der Sexualität.
Ja, weil Sexualität ist einfach, alle machen's und alle, natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, aber alle sind irgendwie sexuelle Wesen, also Menschen sind einfach sexuelle Wesen. Aber ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber irgendwie ist Sexualität in so einer Schmuddelecke gelandet, dass man nicht wirklich drüber redet und dass Menschen, die sagen, ja, bei mir läuft's im Job und in Freundschaften und Familie alles super, nur im Sex nicht, kann fast nicht stimmen, weil jeder Lebensbereich beeinflusst den anderen. Mhm. Und wenn in einem Bereich es nicht läuft, dann kann es in allen anderen auch nicht so richtig, also es ist beeinflusst voneinander. Oder sagen wir es mal so, wenn dann dieser Lebensbereich, in dem es nicht läuft, Sexualität zum Beispiel, dann auf einmal irgendwelche Grenzen gesprengt werden oder irgendwelche Blockaden gelöst werden, dann wird es auch in allen anderen Bereichen besser laufen. Also ohne dass man das bewusst beeinflusst. So.
Ja, das ist automatisch.
Das hat eine extrem große Kraft, daran zu arbeiten, an Sexualität.
Ja. Deswegen wahrscheinlich auch oder was ich ja auch oft bei euch raushöre, ist dieses, ihr möchtet Menschen verhelfen zu einer lebendigeren Sexualität. Also diese Lebendigkeit, darum geht es ja, ne? Nicht darum, jetzt irgendwie noch die 100. Stellung auszuprobieren.
Ja, nee.
Keine Ahnung, welche Technik, sondern darum, das in einen Fluss zu bringen.
Irgendwie. Eigentlich lebendig als Sinnbild für authentischer. Und ich glaube, was da die Menschen sich wünschen, ist, ihren Impulsen mehr vertrauen zu können und dann ihnen zu folgen. Sagen, okay, irgendwas in mir hat Recht und sagt, hier will ich hin und das hätte ich gerne. Mhm. Und da habe ich Lust drauf. Und nicht so in zweiter Instanz, ja, aber das können wir doch jetzt nicht machen oder jetzt nicht später und so dieses Zweifeln, was immer eingebaut ist. Und das Zweite, was ich wichtig fand, ist so diese Lebensbereiche. Wenn wir gerade im Sexuellen Probleme haben, Menschen, glaube ich, tendieren oft dazu, diesen Bereich in anderen Lebensbereichen zu sublimieren. übermäßig viel Aufmerksamkeit für die Karriere beispielsweise als Ausflucht aus einer Beziehung oder aus einer Ehe, die nicht funktioniert. Und dann auf andere, auf Umwege durch einen Burnout schon ihre Rechnung dafür bekommen, dass sie auf einen Bereich nicht so hingeschaut haben. Und warum sage ich das? Es waren schon viele Leute bei uns im Retreat, die danach ihr Leben verändert haben, weil dieser Domino-Effekt, sobald mir bewusst oder den Menschen bewusst wurde, dass sie ganz viele Bedürfnisse versucht haben, verdeckt in ihrer Arbeit zu bekommen. Anerkennung, Liebe, Wertschätzung. Sobald sie gelernt haben, dass sie das aktiv oder proaktiv in ihrem Sexleben haben können, hat sich dadurch die Sublimierung in der Arbeit aufgelöst und die Arbeit war plötzlich nicht mehr so wichtig. Mhm. Die Arbeit war nur wichtig, weil ich meine sexuellen Bedürfnisse auf anderem Wege habe versucht zu bekommen. Und das finde ich das Spannende an Sexualenergie, dass sie schon ihren Weg findet, aber in der Vermeidung oft so eine Art von schädlicher Weg.
Mhm. Ja, klar. Ja. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil diese Kräfte bahnen sich immer ihren Weg irgendwie. Ne? Ja. Es ist so, wer hat das noch gesagt? Ich glaube, das war der Crossdresser, den ich für mein Buch interviewt habe. Der hat auch gesagt, ja, irgendwann muss das Ganze ja mal raus. Also und es kann bei Menschen dann wirklich dazu führen, dass es auf eine sehr ungesunde Weise rauskommt und das dann sehr zerstörerisch wird für Beziehungen, Freundschaften, was auch immer. Oder wenn man schafft, sich dessen bewusst zu werden, dieser Kraft, dass es dann auf eine gesunde Weise seinen Weg findet, ne, gelebt zu werden, weil da will ja etwas leben. Mhm. Also ich finde immer so, Ängste und Scham sind ja die Vermeidung von Leben irgendwie. Mhm. Also können dich natürlich auch schützen. Ja. In bestimmten Bereichen können sie dich schützen, definitiv. Aber manche sind halt auch einfach Vermeidung.
Ja. Vermeidung von schwierigen Emotionen, die wir glauben, nicht überleben zu können. Ja. Wir glauben, ein Teil in uns, das, was ich schon mal erlebt habe, das werden wir nicht nochmal überleben, da gehe ich nie mehr hin.
Ja, sie glauben, Schutz ist es immer.
Ja.
Ja. Das ist eine Scham. Ja. Dass ich mir einrede, dass es mich schützt vor dem Gefühl, was ich nie wieder erleben möchte.
Vielleicht ist es auch manchmal sinnvoll. Also ich mag da auch gar nicht anderen Menschen sagen, hey, verliert da all eure Schutzmechanismen. Ne?
Nein.
Aber wenn jemand merkt, okay, es macht mich unglücklich, dann glaube ich, ist so der Grund da zu sagen, okay, ich müsste was ändern für mich, weil ich einfach nicht glücklich bin, so wie ich bin. Ne?
Ich erzähle das immer in einem Workshop, in einem ganz einfachen Bild. Ich sage, es gibt eine gesunde Scham. Wenn du im italienischen Restaurant bist und da ist zu wenig Käse auf deiner Pasta, dann ist es schon gut, dass du nicht auf den Boden dich wirfst und strampelst, bis jemand Käse bringt. Also als Verhaltensregulator, diese ungesunde Scham, die mich selbst kleiner macht, als ich sein müsste, die ein Angebot an die Welt macht und sagt, hey, ich finde dich attraktiv oder... Das ist, glaube ich, die uns beschäftigt, wenn wir schamlos sein wollen. Also es gibt einen guten Grund für Ängste und eine gesunde Scham. Der größere Teil ist eher psychologische Angst und psychologische Scham, die nicht da sein müsste.
Ja. Und weil das natürlich jetzt sehr spannend ist für mich, weil das jetzt etwas Neues ist in diesem ganzen Rein- und Raus-Kosmos. Dieser Juicy Club, ist es dann eine Plattform quasi, um sich darüber auszutauschen, um genau solche Themen zu besprechen, oder ist es mehr so ein, ja, wir lernen uns kennen, also ist es wie eine andere, ist es wie der Joy Club oder wie eine Dating-Plattform oder irgendwas, oder wollt ihr einfach Menschen die Möglichkeit an die Hand geben, sich eben genau mit solchen Themen auseinanderzusetzen?
Also in den letzten Jahren voller Workshops und so kam immer wieder so die Frage auf, wie können wir uns verbinden, weil sich auf unseren Workshops Menschen treffen, die irgendwie in eine ähnliche Richtung gehen, wo wir eben von Paaren geredet haben, die sich irgendwie weiterentwickeln oder nicht. Und da sind einfach sexpositive, offene Menschen, die Lust auf Weiterentwicklung haben im persönlichen Bereich. Und viele oder einige treffen das erste Mal auf andere Personen, die den ähnlichen Weg gehen. Und da ist ein ganz großer Wunsch nach Verbindung zu diesen Menschen, meist im freundschaftlichen Sinne, einfach um sich auszutauschen da. Und die Idee für diese Community-Plattform, was der Juicy Club ist, haben wir schon länger. Die Umsetzung hat dann ein bisschen gedauert, 2 Jahre insgesamt.
Oh, okay.
Ja. aber da vereinen wir alles, dass dann halt auch Austausch stattfinden kann und die uns nicht schreiben müssen, hey, kriege ich die Nummer und sowas. Sondern dass da jeder sich connecten kann, der möchte, aus unseren Workshops. Und wir bieten denen, die auch noch nicht bei irgendwelchen Workshops waren, trotzdem zur Rein- und Raus-Community gehören. Ist ja auch nicht jeder, der auch nicht jeder hat Zeit oder Lust oder so auf so einen Workshop. Aber ist trotzdem interessiert an den Themen, die wir im Podcast besprechen. Und da haben wir einfach ja eine Austauschplattform. Wir haben Gruppen und Foren, verschiedene Mitgliedsstufen. Also man kann sich eine Basismitgliedschaft quasi sich anmelden und dann immer mehr upgraden und bekommt immer mehr Inhalte, bis hin zur Masterclass, die wir auch über den
also die Online-Workshops Club. Hast du gar nicht erwähnt zum Beispiel, also die Lerninhalte, die ich vielleicht auf einem Workshop lernen würde, aber ich habe keine Zeit oder ich schaff's örtlich nicht beispielsweise. Da reden wir sehr viel tiefer über Themen wie zum Beispiel Eifersucht und wie gehe ich damit um oder wie können wir als Paar besser kommunizieren, um es zu Hause dann nachzumachen. Ja.
Okay, also richtig bekommen die dann auch irgendwelche Tipps mit und Skills und so weiter, um halt wirklich irgendwie im Alltag was zu verändern.
Das war ganz schön. Wir hatten heute Morgen eine Session von 2,5 Stunden live und ganz viele bestehende Mitglieder hatten ihre Beziehungspersonen dabei vor der Linse und wir dachten uns, wow, also da ist schon… Also der Anlass für den Live-Call waren so die Stufen im sexuellen Selbstbewusstsein. Und es kann ja nicht anders sein, dass wenn ein Paar 2 Stunden lang zuhört, dass sie danach nicht auch drüber reden würden, wie geht's für uns weiter. Und das ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollen, dass Menschen sich auseinandersetzen und bewusster werden, wie sie ihre Beziehung gestalten wollen oder wachsen können.
Oh, das hört sich sehr, sehr schön an.
Ja.
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da auch ein großes Bedürfnis nach ist. Also für alle, die jetzt zuhören, ihr könnt euch da gerne mal informieren bei der Rein- und Raus-Webseite oder habt ihr schon eine spezielle für den Juicy
Club? Ja, es gibt club.reinundraus.com, also da, wo du normalerweise www. schreiben würdest, schreibst du Club. Oder auf reinundraus.com gibt es alle.
Okay.
Infos,
ja. Und jetzt eine letzte Frage, bevor wir zum Schluss kommen. Kat, hast du deine Frauengruppe gekriegt?
Ja.
Und wie war's? Weil Jones war nämlich schon länger eine Männergruppe, da habe ich ihn auch in meinem Buch zu interviewt.
Ja, ja.
Und jetzt habe ich aber mitgekriegt, du hast jetzt auch endlich die Frauen.
Ja, tatsächlich. Ich hätte es irgendwie nicht gedacht, das ist so wie die, wie sagt man das, das Kind zum… Wie sagt man das? Zur Wiege? Naja, wie das, egal. Das war nicht mal ein Wunsch von mir, weil ich habe das war kein natürlicher Wunsch, aber wo ich mich ja seit einiger Zeit mit meiner weiblichen Seite beschäftige, habe ich gedacht, oh, das wäre genau das Richtige, mich einfach mal mit Frauen auszutauschen. Und Jones hat so im Nebensatz irgendwie erwähnt, oh, kannst du ja eigentlich auch mal machen, wenn du Lust hast, so. Und ich dachte mir so, okay, dann ist das jetzt der Wink mit dem Zaunfall, so, dann mache ich das jetzt. Und mein erster Call war, ich war super aufgeregt, ich konnte kaum schlafen und so davor.
Okay.
Es war richtig, richtig, richtig schön. Also die Mädels haben auch gesagt, sind beim nächsten Mal auch wieder dabei.
Das ist doch immer ein gutes Zeichen.
Ich darf auch nicht so viel Werbung dafür machen. Ich würde am liebsten die ganze Zeit Werbung dafür machen. Aber kommt bitte alle zu meinem Girls Unite.
Wir sagen kurz hier zwischendurch, das ist jetzt Werbung.
Ja.
Werbung für Cats Frauengruppe.
Girls Unite, Frauengruppe, Hangout mit Cat. Genau.
Und wird das auch irgendwann mal analog passieren? Also stattfinden?
Mal schauen. So weit bin ich noch nicht. Ich muss erstmal mich ein bisschen an meine neue Rolle gewöhnen.
Okay.
Aber im Club unter Events seht ihr da auch die nächsten Termine. Ich versuche das jetzt 2-mal im Monat zu machen und freue mich schon sehr auf das nächste Mal. Und analog mal schauen, vielleicht. Ich brauche da wieder irgendein Zeichen und dann mache ich das. Aber jetzt gerade bin ich damit sehr, sehr happy.
Ja, schön. Und Jones macht natürlich auch noch seine Männergruppen,
oder?
Also auch da würdet ihr was finden, wenn ihr möchtet. Und ansonsten, kann ich auch wirklich nur den Podcast empfehlen und sich mal damit zu beschäftigen, wenn ihr selber noch Fragen habt oder auf der Suche seid nach einer erfüllteren Sexualität, ist das sicherlich eine schöne Anlaufstelle. Also mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Und wir werden ja sowieso in Kontakt bleiben und sehen
auf
uns
jeden
wieder.
Fall. Auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank. Ja, cool. Ja, danke euch.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Ja, und damit sind quasi 1 Stunde und 12 Minuten wie im Flug vergangen. Mir hat es auf jeden Fall große Freude gemacht, mit Kat und Jones zu sprechen. Ich stelle alle Links in die Shownotes und würde mich sehr über eine positive Bewertung in den Podcast Kommentaren freuen oder über ein Like oder einen Daumen hoch oder was auch immer auf den Streaming-Plattformen zu finden ist. Und bis nächste Woche.